In Vilnius begegnete Čiurlionis einem Menschen, der ihm bald lebenslang am nächsten stehen würde. Es war Sofija Kymantaitė, die genau zu jener Zeit im Herbst 1907 nach dem Studium an der Krakauer Jagiellonen-Universität sowie dem Abschluss der höheren Kurse für Frauen in Vilnius angekommen war, um in der Redaktion der Zeitung Viltis zu arbeiten und sich beim litauischen Frauenkongress sowie in dem Verein Žiburėlis, deutsch Lichtlein, engagierte. Dieser Verein bereitete eine Gedenkveranstaltung für Vincas Kudirka, einen der bedeutendsten Gründer der litauischen Nationalbewegung, vor, weshalb Sofija einen Brief nach Druskininkai an Čiurlionis schickte, in dem sie ihn bat, an diesem Abend zu musizieren. Bald darauf traf Čiurlionis in Vilnius ein. Dass Sofija in Erfahrung gebracht hatte, Čiurlionis würde zur Generalprobe eines litauischen Theaterstücks Blinda Svieto Lygintojas, Blinda der Gleichmacher der Welt, von Gabrielius Landsbergis Žemkalnis erscheinen, ging sie zusammen mit ihren Mitstreiterin Felicija Bortkevičienė dorthin, um die Einzelheiten der Kudirka-Gedenkveranstaltung und des Konzerts mit Čiurlionis zu besprechen. Sofija erzählte später, als sie Konstantinas zum ersten Mal erblickt habe, sei ihr Herz plötzlich wie von einer Welle geflutet worden. Ich wusste absolut alles. Das ist er, sagte ich mir und wartete wie in einem Nebel darauf, dass Bortkevičienė ihn zu mir bringt. Čiurlionis willigte gern ein, an der Veranstaltung teilzunehmen, die eine Woche später stattfinden sollte. Sofijas Vortrag über Kudirka, der vom romantischen Pathos durchdrungen war, machte einen starken Eindruck auf das Publikum. Nach der Pause spielte Čiurlionis, setzte sich danach neben die junge Frau von 22 Jahren und sagte: Sie haben so schön gesprochen. Ich habe beim Zuhören beschlossen, dass Sie mir die litauische Sprache beibringen werden. Sofija widersprach nicht. Schauen Sie sich das in einem Metallrahmen auf dem Regal stehende Foto an und vergleichen Sie es mit Čiurlionis Beschreibung von Sofija, kurz nachdem er sie kennengelernt hatte. Fräulein Kymantaitė, sie ist sehr schön. Sie hat in Krakau die höheren Branetzky-Kurse absolviert, arbeitet in der Redaktion von Viltis und spricht hervorragend Litauisch. Sie möchte mir keinen Unterricht geben, aber das macht nichts. Die beiden trafen sich dreimal in der Woche in dem von Sofija gemieteten Zimmer. Sie lernten nicht mit dem Lehrbuch von Jonas Jablonskis und der Volksliedsammlungen von Antanas Juška und Ludvikas Rėza nur Litauisch, sondern sie unterhielten sich auch über Literatur, Musik und Kunst. Bald waren sie eng miteinander befreundet. Und die junge Frau schrieb Artikel für die Presse, in denen sie darum warb, sich dem von Čiurlionis geleiteten Chor anzuschließen. Kurz nach der Eröffnung der zweiten litauischen Kunstausstellung lud Čiurlionis sie zum ersten Mal zu sich in dieses Zimmer ein. Hören wir, wie Sofija sich an diesen Besuch erinnert. Am Fenster stand ein Kanapee, davor ein runder Tisch und rechts an der Wand ein Flügel. Ich setzte mich auf das Kanapee und schloss die Augen. Konstantinas improvisierte. Es verging einige Zeit, eine halbe Stunde oder eine Stunde, ich weiß es nicht. Die Musik verstummte und die Abenddämmerung erfüllte das Zimmer. Und in diesem Dämmerlicht hatte es für mich den Anschein, als würden die Töne der Musik immer weiter wogen. Ich stand auf. Ein unsagbares Glücksgefühl und unendliche Traurigkeit zugleich raubten mir geradezu den Atem. Ich bewegte mich von der Stelle und als ich hinter ihm stand, begann ich seinen in den Nacken gelegten Kopf zu streicheln. Ich beugte mich vor und küsste sanft seine hohe Stirn. Er drückte meine Hände an die Lippen, ohne Worte. Die Grenze, die weder der eine noch der andere von uns beiden überschreiten wollte. Konstantinas und Sofija entwickelten rasch gemeinsame schöpferische Ideen. Lieder des Komponisten für seinen Chor mit Motiven der Lyrik seiner Verlobten und eine von beiden gemeinsam verfasste Serie von Aufsätzen in Lietuva. Daneben hielten beide weiterhin Vorträge und musizierten bei Kulturveranstaltungen. Durch die Freundschaft mit Sofija, dem Mädchen mit den Meeresaugen, bot sich Konstantinas auch die Gelegenheit, noch einmal die Schauplätze seiner Kindheit und Jugend in Plungė zu besuchen und einige Sommermonate an der Ostsee in Palanga zu verbringen. Diese Erlebnisse haben seine schöpferischen Kräfte stark intensiviert. Am Meer begann er einige seiner beeindruckendsten Zyklen zu malen. Meeressonate, Präludium und Fuge und das Triptychon Fantasie. Am 1. Januar 1909 heirateten die Verlobten und fuhren nach St. Petersburg. In Vilnius hielten sie sich nur einige Wochen im Juni auf. Aus diesem Anlass konzertierte Čiurlionis zum letzten Mal in der Stadt und stellte auftragsgemäß die Gestaltung des Bühnenvorhangs für Ruta fertig. Auch daran hatte Sophie, die nun auch den Familiennamen Čiurlionienė trug, einen Anteil, wie Čiurlionis berichtet. Ich habe für Ruta, den litauischen Verein, den Vorhang für die ständige Bühne gemalt, die sich in seinem Gebäude befindet. Freude war ziemlich groß. Ich habe an die Wand eine Leinwand von 6 Metern Breite und 4 Metern Höhe gespannt, sie selbst grundiert, im Laufe von 2 Tagen die Konturen mit Kohle skizziert und danach fand mit Hilfe einer Leiter nur noch in Winterseile das Malen statt. Sosse, im Litauischen zärtlich für Sophia, hat mir viel beim Stilisieren der Blumen geholfen und so ging die Arbeit sogar ruckzuck voran. Nachdem er die Tür zu dieser improvisierten Werkstatt geschlossen hatte, hat sich Čiurlionis in Vilnius nicht wieder niedergelassen. Er besuchte die Stadt hin und wieder im Herbst jenes Jahres, ehe er nach St. Petersburg abreiste. Čiurlionis wollte seine Werke in den Ausstellungen der Künstlerkreise Welt der Kunst und Salon zeigen. Die, wenngleich nicht einstimmige Anerkennung dieser anspruchsvollen Reformer der Kunst, konnte er recht schnell gewinnen. Doch schritt seine Krankheit noch schneller voran. Čiurlionis, in den Jahren 1908 und 1909 in der damaligen russischen Hauptstadt verfassten Liebesbriefe an Sophie, gehören heute zum Besten, was das litauische kulturelle Erbe in diesem Genre zu bieten hat. Diese Briefe vermitteln nicht nur einen guten Einblick in die biografischen Ereignisse, sondern auch in die außerordentlich empfindsame, von Sehnsucht nach Schönheit erfüllte Seele des Künstlers.